Direkt aus Europa, Nummer 336, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio weiter mit Friedbert Meurer. Noch einmal einen guten Morgen. Uhr, heute ist der 29. Dezember, Montag, und ab heute werden in Supermärkten und Geschäften wieder Silvesterraketen verkauft. Erste Beobachter wollen schon wissen, dass die Deutschen in diesem Jahr weniger Geld für Böller ausgeben werden wegen der bevorstehenden Konjunkturkrise. Man wird sehen, Böller gegen die Rezession könnte der Reklamespruch der Hersteller sein. Sie werben aber eher damit, dass in Deutschland verkaufte Raketen und Knaller sicher seien. Tatsächlich zeigt die Statistik, in Deutschland gibt es europaweit die wenigsten Unfälle. Auch dank der Tatsache, dass die Bundesanstalt für Materialprüfung in Horstwalde, das liegt südlich von Berlin, ein Testzentrum für Silvesterraketen betreibt. Claudia van Laak war für uns dort.
Wie hoch ungefähr?
90 Meter in der Höhe und relativ gerade.
Ein kalter, windiger Dezembertag in Horstwalde, südlich von Berlin. Der Sprengplatz der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung ist von Erdwällen umgeben, damit eventuell ausbrechendes Feuer nicht die angrenzenden Kiefernwälder in Brand setzt.
58. Geht weiter.
Die Silvesterraketen dürfen nicht höher als 100 Meter fliegen. Auf den ersten 20 Metern müssen sie gerade in den Himmel steigen. Das ist die gesetzliche Vorschrift, erklärt Heidrun Fink, Deutschlands oberste Feuerwerksprüferin.
Wenn Sie ein Hochhaus haben und die Rakete würde so seitlich abweichen, dann würde sie ja dem Nachbarn ins Zimmer reinfliegen. Das wäre vielleicht nicht ganz so günstig. Also sollte eben gerade hochstehen. Also deswegen sind die ersten 20 Meter eben sehr wichtig. Wenn sie oben dann zur Seite geht, ist das eben nicht entscheidend.
In einem grauen Baucontainer haben die Mitarbeiter der BAM legales und illegales Silvesterfeuerwerk ausgelegt. Nur jene Knaller, Raketen und Feuerräder dürfen verkauft und gezündet werden, die von uns eine Prüfnummer erhalten haben, sagt Christian Lohrer und zeigt mit dem Finger auf einen China-Böller.
Das Zulassungszeichen besteht also aus drei Teilen. Der erste Teil sind die drei Buchstaben BAM, also Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Da kommt ein Bindestrich. Und im Fall von Silvesterfeuerwerk P2, pyrotechnisches Feuerwerk Kategorie 2. Und dann kommt eine vierstellige Nummer, die von der BAM vergeben wird.
Christian Lohrer öffnet die Tür des 8 Meter tiefen Betonbunkers der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin. Produzenten oder Importeure, die eine deutsche Lizenz für ihre Raketen, Böller und Feuerräder beantragen, müssen genau 32 Gegenstände bei der BAM einreichen. Zwei werden auseinandergenommen, 10 erhitzt, 10 auf dem Sprengplatz gezündet, 10 müssen den Rütteltest bestehen.
Hier werden die Artikel, ganz konkret 10 Stück, auf einen Rütteltisch gelegt, um dort die üblichen Belastungen beim Transport nachzubilden.
Christian Lohrer geht nach nebenan. In kleinen weißen Wärmeschränken muss das Feuerwerk seinen dritten Test bestehen. 4 Wochen Lagerung bei 50 Grad.
Wenn man sich jetzt vorstellt, man importiert Feuerwerksartikel aus China, dann werden die also in einem Container gepackt, verschifft. Und es dauert auch einige Tage bis Wochen. Und so ein Container kann sich auch leicht bis 50 Grad Celsius aufheizen, vielleicht sogar darüber auch.
Mehrere Wochen im Jahr verbringt Christian Lohrer bei Feuerwerksproduzenten in China. Er kontrolliert dort die Kontrolleure, prüft nach, ob deren Qualitätssicherung funktioniert und die Produkte zu Recht das deutsche Prüfzeichen tragen.
Wir haben in der Regel immer was auszusetzen. Gerade bei den Produktionsstätten in China ist das der Fall.
Alle bereit? 3, 2, 1, Zündung!
zurück auf dem Sprengplatz der BAM in Horstwalde. Heidrun Fink trägt auf dem Kopf einen gelben Bauhelm. In ihren Ohrmuscheln stecken extra angefertigte blaue Ohrschützer. Eine Brille schützt vor herumspritzenden, brennenden Feuerwerksteilen.
Wird es etwas lauter? 3, 2, 1, Zündung! Das war's.
An diesem Vormittag will die Chemikerin die Sprengwirkung von Knallern demonstrieren. Dazu hat sie aus Holz und Knetmasse eine Hand geformt, in der sie einen Böller explodieren lässt. Zunächst einen legalen.
Also Sie haben ja gesehen, alle Gliedmaßen bleiben dann erhalten. Sie werden natürlich ein paar Verbrennungen haben. Das liegt eben daran, dass in Deutschland nur Schwarzpulverknaller erlaubt sind. Und den wir jetzt hier befestigt haben, das ist also ein illegaler Knallkörper. Der hat einen sogenannten Blitzknallsatz und der hat also eine wesentlich höhere Sprengwirkung. 3, 2, 1, Zündung.
Ein Blitz, ein Knall, die Sprengwirkung des illegalen Böllers lässt die künstliche Hand wegfliegen. Finger werden abgerissen. Nie und nimmer würde die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung einen solchen Knaller in Deutschland zulassen. In Polen jedoch sind sie bereits in der Vorweihnachtszeit an jeder Ecke zu haben. Die besten Kunden in den Läden der Grenzstadt Słubice stammen aus Deutschland.
Zweimal hätte ich gerne 6 mm Munition.
Die lang oder kurz?
Kurz. Immer Vogelschreck, die explodieren?
Ja, mit goldenen Leuchtspur.
Die knallen ja dann, ne? Mhm. Mhm. Diese, was kosten die noch?
Diese?
Ja, genau, die.
3 Euro Packung.
Die Packung. Nehmen wir 2.
Der junge Mann aus Frankfurt-Oder zuckt mit den Schultern, als er gefragt wird, ob er all diese Raketen, Böller und Feuerräder in Deutschland zünden darf. Die Gesetze kenne ich nicht, sagt er, grinst, zahlt 50 Euro für ein großes Paket Silvesterfeuerwerk und läuft über die Grenzbrücke zurück nach Deutschland. Polen gehört zum Schengen-Raum, seit einem Jahr gibt es keine Grenzkontrollen mehr. Vom Zoll mit einer Packung illegalem Feuerwerk erwischt zu werden, dieses Risiko dürfte gegen Null gehen.
Das war eine Reportage von Deutschlandfunk. Landeskorrespondentin Claudia van Laak aus Brandenburg zur Sicherheit von Silvesterböllern. 7.58 Uhr, wir hören uns nach den 8 Uhr Nachrichten wieder.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist heute Sandra Schulz. Herzlich willkommen. Es ist 7.51 Uhr. Dass Linz sich auf Provinz reime, darauf weisen dieser Tage nur böse Zungen hin. Den Zuschlag als europäische Kulturhauptstadt 2009 sicherte sich die oberösterreichische Hauptstadt schon vor Jahren gemeinsam mit dem litauischen Vilnius. Mehr als 55 Millionen Euro wollen sich die beiden Städte die Aktionen und Feierlichkeiten kosten lassen. 220 Einzelprojekte sind in Österreich geplant. Wenn Linz dieser Tage mit dem Slogan wirbt, Linz verändert, dann stimmt dieser Satz jedenfalls mit dem Zusatz sich selbst. Denn aus der einst als staubige Stahlstadt verpönten Industriestätte an der Donau ist inzwischen eine lebendige, kulturell interessante Stadt geworden. Ein Porträt von Jörg Paas.
Achtung! Bahnsteig 5, Intercity Express 22 von Wien-Westbahnhof nach Dortmund, fährt ein.
Alle Züge von Wien nach Westen halten in Linz. Die meisten Fahrgäste aber, wenn sie nicht gerade Berufspendler sind, fahren weiter.
Aus der Perspektive des Auswärtigen ist es wohl so, dass man, wenn man mit dem Zug oder mit dem Auto durch Linz durchfährt, muss man meistens eine Entschuldigung haben, um auch auszusteigen. Linz ist kein wirklicher Nabel der Welt.
Sagt Gerhard Haderer, ein gebürtiger Linzer, den man auch in Deutschland kennt, zum Beispiel wegen seiner Karikaturen für den Stern. Nach mehreren Jahren in Wien und in Salzburg ist Haderer Anfang der 80er nach Linz zurückgekehrt.
Linz hat wirklich keine große Kulisse vor sich herzutragen, sondern Linz ist eine pure Stadt mit kleinem bürgerlichen Zuckerguss drauf. Ja, also geradlinig ist die Stadt und das ist das, was ich mag. Und jetzt kann ich Ihnen sehr viel sagen, was ich an dieser Stadt nicht mag, wie es ja auch notwendigerweise ist, wenn man die Augen offen hält. Aber alles in allem lebe ich jetzt seit 25 Jahren hier und bleibe auch weiter da.
Alle Figuren, die er zeichnet, sagt Gerhard Haderer, sind in Wirklichkeit Linzer. Berühmtestes Exportprodukt der Stadt aber ist eine Torte.
Ja, bei der Linzertorte gibt es viele Rezepte, es gibt viele erfundene Erfinder der Linzertorte. Sie ist auch nicht definiert in Zutaten, was drinnen sein muss. Das Aussehen ist halt das Gitter, das Typische oben, und gefüllt mit Ribbisselmarmelade und vom Teig her entweder mit Haselnüssen oder mit Mandeln.
Leo Jindrak verkauft übers Jahr in seiner Konditorei rund 80.000 Linzertorten und er ist nur einer von 10 oder 12 Tortenbäckern in der ganzen Stadt. Mit knapp 200.000 Einwohnern ist Linz nach Wien und Graz die drittgrößte Stadt Österreichs, geprägt vor allem durch Industrie, weniger bekannt für Kulturtempel und historischen Pomp. Den überlassen die Linzer lieber anderen, ohne dass darunter ihr Selbstbewusstsein leidet. Martin Sturm ist Direktor des offenen Kulturhauses Oberösterreich, bekannt für die Förderung von Gegenwartskunst.
Linz hat den großen Vorteil gegenüber Salzburg, Graz, Wien, aber auch Innsbruck, dass sie keine lange Geschichte hat. Also Linz leidet nicht wie viele andere Städte in Österreich unter einer ungeheuren Decke von historischen Bauten oder gewachsenen historischen Strukturen, sondern Linz ist eine junge Stadt. Ich meine, Linz war ein Nichts im 19. Jahrhundert und hat erst durch den Nationalsozialismus einen Industrieaufschwung bekommen und war vorher einfach eine Provinzstadt.
Tatsächlich haben erst die Pläne Adolf Hitlers der Stadt Linz zum großen Aufschwung verholfen. Kurz nach dem Anschluss Österreichs 1938 erfolgte am Donauufer der Spatenstich für die Hermann-Göring-Werke, eine Rüstungsschmiede, aus der später der Stahlkonzern Voest-Alpine wurde, heute mit über 40.000 Beschäftigten der bedeutendste Arbeitgeber der ganzen Region. Und Hitler, der in Linz zur Schule gegangen war, wollte aus der Stadt die Kulturmetropole des Deutschen Reiches machen, unter anderem mit der größten Kunst- und Gemäldegalerie der Welt. Ein schwieriges Erbe, auch für die Verantwortlichen von Linz Kulturhauptstadt 2009.
Wenn eine Kulturhauptstadt gleichsam ihre Begegnung mit europäischer Geschichte in den Vordergrund stellen soll, wie geht man dann im Falle Linz mit dieser Geschichte um, wenn diese Geschichte eben nicht eine opulent herzeigbare ist mit Barockschlössern oder irgendwelchen kunsthistorischen Schwelgereien, sondern wenn diese Geschichte geprägt ist durch das, was zur Zeit des Faschismus hier geschehen ist, wenn diese Geschichte eine ist, die lange Zeit verschwiegen wurde, mit der man sich schwer tut. Aus all dem heraus hat sich ganz schnell ergeben, dass es nur einen Weg gibt, nämlich den der vorbehaltlosen Offenheit in dem Versuch, diese Zeitgeschichte darzustellen, zu verstehen, zu zeigen, zu erzählen.
Der Schweizer Martin Heller trat als Intendant des Projektes Kulturhauptstadt Linz 09 gewissermaßen die Flucht nach vorne an und sorgte dafür, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit übers Jahr immer wieder in ganz unterschiedlichen Programmpunkten aufscheinen wird. Schon seit September zeigt eine Ausstellung im Schlossmuseum mit dem Titel Kulturhauptstadt des Führers, wie Hitler seine Machtfantasien in Linz umsetzen wollte. Auch der Ausstellungsort selbst wäre betroffen gewesen, erklärt Peter Assmann, der Chef der Oberösterreichischen Landesmuseen.
Ich denke, es ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass genau hier Adolf Hitler viele Jahre geplant hat, seinen Alterssitz zu nehmen. Dieses Linzer Schloss hätte zerstört werden sollen, an seine Stelle eine Art großdeutscher Gutshof errichtet werden und Adolf Hitler würde hier seinen Lebensatem verbringen.
Die meisten Pläne der Nazis für Linz blieben in der Schublade oder auf dem Reißbrett. Nur die Industrie florierte auch nach dem Krieg, bescherte der Stadt aber eher das Image einer grauen Maus als das einer blühenden Kulturstadt. Das zu verändern, dürfte auch im Kulturhauptstadtjahr 2009 zunächst einmal nicht einfach sein, befürchtet Intendant Martin Heller.
Es gibt ein Österreich-Image von Linz und es gibt ein außerösterreichisches. Das außerösterreichische, das ist halt bestimmt von Klischees, die Torte vielleicht oder eben die NS-Stadt in bestimmten Kreisen oder vielfach auch gibt es gar keine Bilder. Man weiß, Linz gibt es, aber wo das ist und wie grau im Sinne auch von diffus. In Österreich ist es gar nicht so sehr die graue Maus, sondern eher ein Stück Verachtung manchmal. Das ist dann die langweilige Provinzstadt oder es ist die dreckige Stadt.
Dabei steht Linz heute in Sachen Umweltschutz besser da als fast alle anderen Landeshauptstädte in Österreich. Und auch als Kulturstadt ist es Linz nach dem Krieg durchaus gelungen, sich ein eigenes, modernes Profil zu geben. Zum Beispiel mit dem Neubau des Museums Lentos, das durch seine nachts leuchtende Hülle schnell zum Wahrzeichen der Stadt wurde und eine bemerkenswerte Sammlung von Malerei der klassischen Moderne beherbergt.
Linz ist europäische Kulturhauptstadt. Das Porträt von Jörg Paas.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Heute ist Donnerstag, der 15. Januar. Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Jochen Spengler. Neun Minuten vor acht. Sie heißen Förderschule, Sonderschule, Förderzentrum oder Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt. Gemeint sind Schulen für Kinder, die vom deutschen Bildungssystem als lernbehindert aussortiert worden sind. In Deutschland sind es rund 430.000 Schüler, die auf eigene besondere Schulen gehen, weil sie körperliche oder geistige Behinderungen haben, motorische Schwierigkeiten oder emotionale Störungen. Eine UN-Konvention verlangt jedoch, dass Behinderte an Regelschulen unterrichtet werden sollen. Sie haben ein Recht darauf. Die Bundesregierung hat diese UN-Konvention ratifiziert. Doch Bildung ist Ländersache. Dass sich viele Bundesländer mit der Integration behinderter Schüler in Regelschulen noch schwer tun, zeigt das Beispiel Niedersachsen. Susanne Schrammer informiert.
A, C, D, E, F, E, A. Okay? Probier mal alleine also. Asia.
Musikunterricht in der 7. Klasse des Werner von Siemens Gymnasiums in Bad Harzburg. Franziska und Amelie sitzen vor einem Keyboard und sollen mit der Molltonleiter eine kleine Melodie komponieren. Franziska hilft Amelie dabei, die richtigen Tasten zu treffen, denn Amelie hat das Down-Syndrom. Genau wie André, der so gerne Trecker fährt, und Marvin, der am liebsten Fußball spielt. Und dann ist da noch die 12-jährige Astrid. Sie ist geistig beeinträchtigt und sitzt im Rollstuhl. Doch an diesem Gymnasium sind die 4 Schüler wie alle anderen auch. Der einzige Unterschied, sie werden I-Kinder genannt. I wie Integration.
Wir sind ja schon seit der 5. mit den I-Kindern in einer Klasse und es ist eigentlich schon normal. Man merkt es gar nicht mehr so richtig.
Und das, obwohl sich im Unterricht 2 Sonderpädagogen und 2 Integrationshelfer um Astrid, Marvin, Amelie und André kümmern.
Für jedes Kind gibt es 5 Sonderpädagogenstunden, das sind also insgesamt 20 Stunden. Und in den Stunden werden die Kinder sowohl teilweise in die Gymnasialklasse integriert, haben aber auch ihren Extraunterricht, so einem großen Teil, wo sie also praktisch Grundkurse in Lesen, Grundkurse in Rechnen und so weiter machen, was jetzt genau auf sie abgestimmt ist.
Konrektor Wilfried Eberts war 2 Jahre lang Klassenlehrer der Integrationsklasse am Werner von Siemens Gymnasium. Am Anfang, erzählt er, hatten wir schon mächtige Bauchschmerzen, denn wir hatten keinerlei Erfahrung mit behinderten Kindern und kaum Zeit für die Vorbereitung. Doch 80% der Eltern sprachen sich für den integrativen Unterricht aus und so wurden die 4 aufgenommen. Damit endete auch für Frank Helgans, dem Vater von Astrid, eine jahrelange Odyssee. Astrid, die schon als Neugeborene 4-mal am Herzen operiert werden musste, in einen Regelkindergarten und eine Regelgrundschule unterzubringen, war schon schwierig genug. Als Frank Helgans dann bei weiterführenden Schulen anklopfte, stieß er überall auf Ablehnung.
Es waren halt immer wieder diese Bedenken, wie kann das funktionieren, die Kinder, Sozialverhalten funktioniert das, unsere Schule ist voll, wir haben viele andere Baustellen an der Schule, können uns nicht auch noch darum kümmern. Irgendwann sind wir hier auch zu dieser Schule gekommen und sind eigentlich ja von der ersten Stunde sehr freundlich aufgenommen worden. Wir fühlten uns hier gleich wohl.
Ein Gymnasium, an dem geistig behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam lernen, ist in Niedersachsen die absolute Ausnahme. Zwar gibt es hier seit 20 Jahren Integrationsklassen und 1/3 der Grundschulen hat sonderpädagogisches Personal, das sich um Kinder mit sozialen, sprachlichen und emotionalen Problemen kümmert, doch nur 4,7% der sogenannten Förderschüler werden integrativ beschult. Damit stellt Niedersachsen bundesweit das Schlusslicht dar. Die Fraktion der Grünen im Niedersächsischen Landtag will das ändern. Ihr Gesetzesentwurf sieht vor, mindestens die Hälfte der Förderschulen abzuschaffen. Das Förderpersonal soll dann an die Regelschulen wechseln, damit auch dort behinderte Schüler gemeinsam mit anderen unterrichtet werden können. Ina Korta von den Grünen.
Wir haben über 37.000 Schulklassen und wir haben über 40.000 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Wenn man sich das jetzt überlegen würde, wir hätten alles integriert, dann hätten wir ungefähr im Schnitt pro Klasse ein Kind zu integrieren. Und da muss man sich doch mal überlegen, ist das eigentlich noch zu rechtfertigen, die Kinder so lange gesondert zu beschulen und aus meiner Sicht auszugrenzen?
Unterstützung finden die Grünen beim niedersächsischen Behindertenbeauftragten. Karl Finke setzt sich seit Jahren für Integrationsunterricht an allen Schulformen ein und kritisiert die niedrige Integrationsquote Niedersachsens. Zwar stehe im Schulgesetz seit Jahren, dass Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam beschult werden sollten, doch bei räumlichen, personellen oder sachlichen Problemen müssten sich die Schulen nicht daran halten. Dabei würden, so der Behindertenbeauftragte, alle Schüler vom gemeinsamen Unterricht enorm profitieren.
Ich bin dafür, dass behinderte Schülerinnen wie nichtbehinderte Schülerinnen nicht nur über einen Lehrer lernen, sondern auch von den Schülerinnen und Schülern, den Freunden in der Klasse lernen. Durch den direkten Austausch. Was der kann, kann ich auch. Das will ich nachmachen. Wie machst du denn das? Hilf mir doch mal. Das finde ich hervorragend. Und das prägt auch eine Gesellschaft später, wenn man älter ist, dass nicht so Parallelwelten entstehen, dass behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche in zwei Bereichen aufwachsen.
Doch bislang hält die niedersächsische Landesregierung an den Förderschulen fest. Uns geht es um die Kinder, sagt Andreas Grischert, Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums. Viele von ihnen seien aufgrund ihrer speziellen Bedürfnisse am besten an den Förderschulen aufgehoben.
Wir haben hier ein gutes Angebot in Niedersachsen. Wir werden die UN-Konvention jetzt genau prüfen.
Bei den Kindern am Werner-von-Siemens-Gymnasium in Bad Harzburg hat die Integration der vier geistig behinderten Schüler offenbar gut geklappt. Zwar könnten Rahmenbedingungen wie die Ausstattung und die Zahl der sonderpädagogischen Betreuungsstunden noch verbessert werden, doch die Bilanz von Konrektor Wilfried Eberts fällt nach 2 Jahren positiv aus.
Insgesamt sind wir eigentlich bis jetzt, wie das läuft, sehr zufrieden, besonders was so die soziale Integration betrifft. Das hat positive Ausstrahlung auf die gesamte Schülerschaft, das hat eine positive Ausstrahlung, sehr positive Ausstrahlung in der Klasse. Die sind bei uns ganz normal dabei.
Unsere Landeskorrespondentin Susanne Schrammer informierte über Schüler mit Handicap in Niedersachsens Schulen. 7.58 Uhr in 2 Minuten die Nachrichten. Unverkennbar, Sie hören den Gefangenenchor aus der Verdi-Oper Nabucco im Hintergrund. Und um Nabucco geht's hier auch gleich. Nabucco nämlich haben vor einigen Jahren nach einem gemeinsamen Besuch in der Wiener Staatsoper die Geschäftspartner jenes Gas-Pipeline-Projekt genannt, das Europa unabhängiger vom russischen Gas machen soll. Über Chancen und Probleme der Pipeline sprechen wir gleich mit Reinhard Mitschek, dem Direktor des Projekts.
Russland hat die Gaslieferungen nach Westeuropa nach Angaben aus Kiew wie angekündigt weiter gedrosselt.
Der russische Energiekonzern Gazprom will seine Gaslieferungen nach Europa morgen Vormittag wieder aufnehmen.
Führt jetzt auch zu deutlichen Lieferausfällen in der Europäischen Union.
Nach 6-tägiger Unterbrechung liefert der russische Energiekonzern Gazprom wieder Erdgas durch ukrainische Transitleitungen.
Sie sind offenbar doch nicht wieder angelaufen.
Nein, 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 das Hin und Her der letzten Tage ist noch nicht vorbei. Das Gas aus Russland schafft es nicht durch die Ukraine.
Derweil sinnt Europa auf Alternativen. Gestern erklärte der EU-Ratsvorsitzende Topolánek vor dem Europaparlament, dass die Sicherung der Energieversorgung Europas Priorität bleibe. Und vorrangig wolle man den Bau der Nabucco-Gaspipeline fördern. Sie soll für Europa neue Gasquellen erschließen im Mittleren Osten und im Kaspischen Meer. Die Röhre soll an Russland und der Ukraine vorbei, von der Türkei aus über 3300 Kilometer nach Mitteleuropa führen. Am Telefon in Wien ist der geschäftsführende Direktor des internationalen Nabucco-Pipeline-Konsortiums, Reinhard Mitschek. Guten Morgen, Herr Mitschek.
Schönen guten Morgen.
Herr Mitschek, wie sehr würde Nabucco unsere europäische Abhängigkeit vom russischen Erdgas verringern?
Nun, Nabucco wird im Endausbau 31 Milliarden Kubikmeter Gas liefern. Derzeit werden in Europa ca. 500 Milliarden Kubikmeter pro Jahr verbraucht. Das heißt, knapp 8% des europäischen Gasverbrauches werden durch Nabucco abgedeckt.
Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, oder?
Das ist ein Beitrag zur Diversifikation. Europa importiert derzeit 150 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland und wir können eine Bezugsvielfalt erreichen, wir können keine volle Unabhängigkeit erreichen. Nabucco ist ein Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Bezugs- und Transportvielfalt. Nabucco ist ein sehr komplexes Projekt. 5 Länder wollen wir durchqueren, eine völlig neue Transportroute, völlig neue Bezugsquellen. Das dauert seine Zeit, um hier entsprechende Verhandlungen durchzuführen und Vereinbarungen zu treffen.
Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass in Deutschland mehr auf die Ostsee-Pipeline gesetzt wird?
Naja, in Deutschland wird genauso wie in vielen anderen Ländern auf eine Transportroutenvielfalt und auf eine Bezugsvielfalt geachtet. Das ist eine verantwortungsvolle Energiepolitik, weil je mehr Gasquellen und je mehr Transportrouten für ein Land verfügbar sind, umso robuster ist in Krisensituationen der Bezug.
Wann wird Baubeginn sein?
Den Baubeginn erwarten wir für das Jahr 2010.
Und wann wird dann das Gas fließen?
Erstes Gas für Europa wird 2013 zu erwarten sein. Und die ersten Gasmengen werden aus Aserbaidschan kommen, im Speziellen aus dem Schacht Denizfeld in Aserbaidschan. Und dort wird 2013 die erste Produktion stattfinden und sinnvollerweise werden wir unsere Zeitpläne für diese Riesenprojekte abstimmen.
Reicht Gas aus Aserbaidschan oder muss man noch andere Gasfelder erschließen?
Man wird noch andere Gasfelder erschließen müssen. Das ist aber ein sehr positiver Aspekt, den Nabucco mitbringt, weil wir mehrere Quellen aus Zentralasien und aus dem Mittleren Osten anschließen können und damit auch eine Risikominimierung durchführen können.
Ist es denn risikoarm, zum Beispiel von Lieferungen aus dem Iran abzuhängen?
Wir hängen nicht von einer einzelnen Gasquelle ab, weil wir mehrere Quellen anbinden können. Denn Zentralasien und der Mittlere Osten ist die gasreichste Region der Welt. Und dort gibt es riesige Vorkommen, wesentlich größer als in allen anderen Weltregionen. Und das ist der große Vorteil für Nabucco.
Ist das derzeit politisch durchsetzbar?
Natürlich, die Staaten in Zentralasien und im Mittleren Osten sind ebenso an Vielfalt interessiert. Die europäischen Gaseinkäufer wollen aus vielen Quellen beziehen und die Produzenten in den Ländern wollen in viele Länder exportieren. Das erhöht den wirtschaftlichen Wert ihrer Ressourcen.
Herr Mitschek, 8 Milliarden Euro, so viel kostet das Projekt Nabucco Pipeline. Ist die Finanzierung gesichert?
Jawohl. Die Finanzierung ist eine Angelegenheit, die das Projekt nicht bremsen wird.
Dankeschön. Das war der geschäftsführende Direktor des internationalen Nabucco Pipeline Konsortiums, Reinhard Mitschek. Dankeschön, Herr Mitschek.
Bitteschön.
Es ist 8.20 Uhr und die Berichte und Interviews des Deutschlandfunks sind zum Großteil nachhörbar im Internet. Manches ist auch nachzulesen unter www.deradio.de.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 335. Der Wunsch, sich ein Auto zu kaufen, ist in der ganzen Welt nicht mehr so stark wie vor ein paar Jahren. Die Zahl der verkauften Autos nimmt ab, auch in Deutschland. Von der schwierigen Lage der deutschen Autoindustrie waren als erste die Leiharbeiter betroffen. Darum ging es in der Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 334 in der Januar-Ausgabe am Ende von Seite B. Aber auch für diejenigen, die bei einem großen Autoproduzenten fest angestellt sind, gibt es nicht mehr genug zu tun. Weil die Leute nicht mehr so viel Autos kaufen wie vor 3 oder 4 Jahren, muss die Autoproduktion reduziert werden. Bei vielen Firmen waren auch früher schon zu Weihnachten 1 oder 2 Wochen Betriebsferien. Aber bei einer großen deutschen Autofirma hat man die Weihnachtsferien jetzt für die meisten auf 4 Wochen verlängert. Darüber würden sich viele freuen, wenn sie sich darauf verlassen könnten, dass sie nach diesem Zwangsurlaub wieder so viel verdienen können wie früher. Aber damit ist nicht zu rechnen. Im Anschluss an die verlängerten Weihnachtsferien sind jetzt schon 3 Monate Kurzarbeit vorgesehen, und ob dann ab April die Verkaufszahlen wieder steigen, weiß niemand. Überstunden wurden schon lange nicht mehr gleich bezahlt, sondern erstmal auf Zeitkonten als Plusstunden gutgeschrieben. Die durch die Betriebsferien vom 13. Dezember bis 11. Januar ausgefallenen Arbeitsstunden werden als Minusstunden vom Zeitkonto abgebucht. Wer 150 Plusstunden auf seinem Zeitkonto hatte, bekommt diese Stunden jetzt voll bezahlt, aber denjenigen, die vorher schon Minusstunden auf ihrem Zeitkonto hatten, wird der Arbeitsausfall nun als Kurzarbeit berechnet. Sie bekommen einen großen Teil des Lohnausfalls als Kurzarbeitergeld von der Arbeitslosenversicherung, und nach dem Tarifvertrag mit der Gewerkschaft zahlt die Firma dazu noch etwas hinzu. Aber manche kommen nach der Weihnachtspause schon auf bis zu 200 Minusstunden auf ihrem Zeitkonto. Normalerweise geht es bei Kurzarbeit aber nicht um Minusstunden auf dem Zeitkonto wegen Betriebsferien, sondern um verringerte Arbeitszeit, zum Beispiel bei einer 4- oder 3-Tage-Woche statt der 5-Tage-Woche. Dann kommen die bei dieser Firma Beschäftigten aber doch noch auf 80% oder 90% ihres bisherigen Nettolohns, weil zum vollen Lohn für die verkürzte Arbeitszeit noch das Kurzarbeitergeld für die fehlenden Stunden und ein Zuschuss von der Firma kommt. Wie hoch das Einkommen dann nach Abzug der Steuern ist, hängt davon ab, wie viel Steuern man bezahlen muss. Wer Kinder hat, ist in einer günstigeren Steuerklasse und zahlt weniger Steuern. Die Produktion wird aber nicht nur durch Betriebsferien und Kurzarbeit reduziert, sondern auch dadurch, dass man Beschäftigte bittet, einer Beendigung ihres Arbeitsvertrags zuzustimmen. Wer bei der Firma aufhört, obwohl er die Altersgrenze noch nicht erreicht hat, bekommt eine niedrigere Rente. Aber das akzeptieren manche, wenn die Firma bis zum Erreichen der Altersgrenze so viel dazu zahlt, dass sie nur 20% weniger Geld bekommen, als wenn sie weitergearbeitet hätten. Solche Abfindungsgespräche werden von der Personalabteilung mit Beschäftigten geführt, die schon in 2 oder 3 Jahren das Rentenalter erreichen. In dieser Autofabrik werden bis April nur 2/3 der Beschäftigten von der Kurzarbeitsregelung betroffen sein. Für die anderen soll es bei der 5-Tage-Woche bleiben, aber alle haben Angst um ihren Arbeitsplatz, denn die Arbeitsplatzgarantie gilt nur bis Ende 2011. Bis dahin kann man die Zahl der Beschäftigten nur reduzieren, indem man mit älteren Beschäftigten Abfindungsgespräche führt, und mancher hört auch ganz gerne schon vor Erreichen der Altersgrenze auf und freut sich auf einen neuen Abschnitt in seinem Leben. Aber wer noch in der Ausbildung ist, macht sich nun große Sorgen, ob er nach dem Abschluss seiner Berufsausbildung einen Arbeitsvertrag bekommt. Vielleicht werden nur 80% übernommen und 20% müssen sich bei einer anderen Firma bewerben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 335. Danke